the Fairemission. Special bread, so che mi viva prima bene ti vidi wilde sorte dove a braune blei. Iberas Österreich.
Servus liebe Austropopcast Freunde. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und an dieser Stelle gleich erst einmal vorweg ein tolles und ehrliches Dankeschön dafür, dass ihr uns die Treue hält, dass ihr uns schreibt, dass euch das taugt. Das motiviert uns genauso weiterzumachen und das machen wir hier und heute. Als geeichte Seher wisst ihr ja, wir suchen uns immer legendäre Böden aus, die im Zusammenhang mit unseren Gästen stehen, wo sich vieles abgespielt hat, was auch mit den Gästen zu tun hat, wo die Dinge erlebt haben. Genauso wie wir sie erlebt haben, respektive in diesem Fall ich. Wiener Stadthalle, Halle F ist es heute. Die Halle ist Baujahr 1958, genauso alt wie ich. Das heißt, ich weiß ein bisschen, wovon ich sprich, weil ich habe nicht wenig Lebenszeit hier verbracht. Normalerweise aber immer ganz hinten oben. Ja, also dort, wo die Tickets relativ billig waren. Und darum schlottern mir ein wenig die Knie, wenn ich hier heute da stehe, wo die Musik sich abgespielt hat. Die Musik unter anderem auch von unserem heutigen Gast. Und da möchte ich auf etwas zurückkommen, nämlich auf ein Lied, das ein Kollege dieses Gasts, auch ein Steirer, vor einigen Jahren auf seinem Album veröffentlicht hat, das er dann gemeinsam mit drei populären Kollegen auch gesungen hat, nämlich die Abschlusszeile. Der Interpret, von dem ich spreche, hat den Anfangsbuchstaben S und mitgesungen haben bei diesem Lied, das da den Titel trägt, in Zürich auf der Straße, Herr Dr. Kurt Ostbahn, Herr Wolfgang Ambros und Herr Christian Kolonowitz. Und die letzte Zeile dieses Liedes lautet, wir spielen in der Stadthalle und er in Zürich auf der Straße. Das stimmt. Die drei haben in der Stadthalle gespielt, aber der eine, das S genauso, wie der Herr, der hinter mir sitzt. Und dann nur einen dritten aus der Band, das ist der mit dem T. Ich freue mich ganz besonders, dass ich das zweite S heute hier in der Wiener Stadthalle, Halle F, begrüßen darf. Servus, Gerd Steinbecker. Ich habe jetzt die Plätze gewechselt und bin wo ich auch nicht so oft war. Wie gesagt, ich war immer da hinten, da dritte Reihe, meine Herren. Es ging sich bei meinem Gehalt selten aus, aber ich freue mich. Und ich würde es jetzt nicht als falsche Gäste verstanden wissen, dass unser heutiger Gast Gerd Steinbecker eine Reihe weiter hinten sitzt.
Ah. Servus, Gerd. Servus. Es ist ja selten, dass ich da unten sitze. Also das ist das, die Freude ist beider Seite, auf beiden Seiten.
Also du kennst ja diese Halle natürlich von Proben und dergleichen auch, oder Soundchecks, wie sie noch nicht mit Publikum gefüllt ist. Aber das ist schon ein eigenartiges Erlebnis für dich.
Ja, das ist halt eine neue Sache. Und man soll nie glauben, dass man alle Erlebnisse schon erlebt hat.
Nicht? Man lernt nie aus.
Nein, das hört ja nicht auf.
Wir befinden uns im denkwürdigen Jahr 2020. Wiener Stadthalle, Halle F. Ganz leer, legendärer Boden. Also ich habe jetzt versucht herauszufinden, ob sie einen eigenen Geruch hat. Hat sie nicht. Sie riecht weder nach die Purple, noch nach Led Zeppelin oder Rolling Stones. Und sie riecht aber leider auch nicht nach SDS.
Nein, der SDS hat er in der großen Halle gespielt. Ne? Wir haben da, glaube ich, überhaupt nie mehr. Wir waren nie mit SDS da.
Das ist genau die Antwort, auf die ich mich gefreut habe. Ja. Denn ihr habt mehrfach hier ausverkauft gespielt.
Ja.
Was mich in dem Zusammenhang interessiert, ich habe von eurem langjährigen Manager, von Karl Scheibmeier, einmal vor einigen Jahren erzählt bekommen, dass es bei SDS auch immer so eine Regel gab, dass ein gewisses Kontingent an Tickets einen gewissen Preis nicht übersteigen durfte. Du nickst nur.
Nein, ich nicht, weil das war ein Schiffkowitz-Intention.
Ja.
Und das haben wir akzeptiert, aber ich habe mich einfach in Preisgestaltung sowieso nie eingemischt, weil ich der Meinung war, das muss das Management irgendwie wissen und im Griff haben. Das hat mich nicht besonders interessiert.
Ja, aber es spricht ja doch für die Band, wenn man auch quasi daran gedacht hat, dass nicht lauter Menschen mit guten Gehältern irgendwie nicht nur die Möglichkeit haben, die Band sehen zu können. Weil ich glaube, das war auch Schiffkowitz Intention.
Genau.
Das wurde auch durchgezogen.
Ja, und diese soziale Seite unserer Combo hat er abgedeckt, somit habe ich mich nicht mehr kümmern brauchen.
SDS. Ich möchte allerdings früher anfangen, und zwar nicht jetzt gerade beim Jahr 52, weil da wissen wir eh, was passiert ist. Da bist du nämlich in Graz, Liebenau, auf die Welt gekommen.
Liebenau, um Gottes Willen.
Nein, Liebenau in der Schule gewesen.
Sowas. Also Liebenau ist der Spitze auf die Welt gekommen. Ich habe zum Beispiel 84 einen Preis gekriegt für den besten Texter des Landes. Das war der Bob Amadeus, den es kurz gab damals, ja. 84, zwei Jahre lang. Und da habe ich diesen Preis bekommen und der Spitzer nicht. Und ich habe immer gesagt, weil der aus Liebenau ist und ich aus St. Peter. Und das verstehen allerdings nur Grazer.
Nein, ich verstehe es, aber du bist ja noch immer in St. Peter zu Hause dann.
Ja, natürlich.
Ja. Aber du bist in Liebenau auch in die Schule gegangen.
Ich bin in die BR Liebenau in die Schule gegangen.
Ja. Aber du warst auch, was ich gelesen habe, was mich gewundert hat, in dieser Bundeserziehungsanstalt Liebenau. Ja. Und Bundeserziehungsanstalt, da springt mich dieses Erziehungsanstalt an. Was war das?
Das war einfach ein alter Begriff für eine Kadettenschule. Und das war eine Zeit, wo das keineswegs in dem Sinn verwendet wurde, wie dann später Erziehungsanstalt verwendet wurde. Die beiden Begriffe haben in dem Sinn überhaupt nichts miteinander zu tun. Es hat allerdings sehr lustige Folgen gegeben. Also das hat Bundeserziehungsanstalt geheißen infolge einer Kadettenschule, also einer Militärschule praktisch. Und es hat mir dann irgendwann mal viel später ein Fan einen Brief geschrieben, dass er weiß, was es heißt, durch eine Erziehungsanstalt zu gehen. Und er mitfühlen kann mit mir das Wort. Das ist eine lustige Anekdote. Aber in Wirklichkeit hat das war ein ganz normales Gymnasium in der Folge einer Kadettenschule.
Da bist du aber dann weg,
ja.
Weil es dir dort nicht taugt hat, weil das war sehr autoritär.
Nee, mir hat es oft nicht taugt in der Schule. Ich war in 4 Gymnasien in Graz und habe auch 8 Jahre, das war ja Pflicht, 8 Jahre abgesessen, bin aber nur bis zur 6. Klasse gekommen, weil ich die 6. dreimal gemacht habe.
Auch das habe ich gelesen. Das hat mich maßlos fasziniert, aus einem ganz bestimmten Grund. Weil ich mir gedacht habe, es gibt noch jemanden offenbar, der mit der Schule noch viel weniger anfangen konnte als ich. 3-mal die gleiche Klasse wiederholen, das ist schon.
Ja, aber das ist auch wiederum erklärbar. Das ist das gleiche Paradoxon wie mit den Begrifflichkeiten der Erziehungsanstalt. Ich war ja nie mehr dort. Ich war ja beim ersten Durchgang, 6. Klasse, war ich ja noch da, habe aber relativ schlecht abgeschnitten. Und dann hat es mich nicht mehr interessiert. Aber meine Mutter war Lehrerin. Und hat gesagt, geh, bleib doch in der Schule. Die wollte einfach den Freunden und Bekannten sagen, er ist eh in der Mittelschule, im Gymnasium. Und ich bin geblieben, weil dadurch hat sie ja eine, wie sagt man da, Kinderbeihilfe gekriegt oder so irgendwas. Als Alleinerziehende hätte sie das sonst nicht gekriegt. Also der Bequemlichkeit halber, aber ich bin fast nicht mehr in die Schule gegangen. Also beim dritten, sechsten Klasse habe ich ja gewusst, dass das vorbei sein wird und habe das kaum mehr besucht, das Institut.
Das heißt, du warst offiziell quasi als Schüler gelistet,
ja,
aber warst nicht dort?
Nein, ich war schon dort, aber oft nicht.
Und wo warst du, wenn du nicht dort warst?
Im Kaffeehaus oder sonst in irgendwelchen Probekellern, je nachdem, was sie
angeboten. Das heißt, das hat damals schon quasi die Musik des den Schüler overruled, ja, was also so das Verantwortungsbewusstsein fürs Tun betrifft.
Ja, es war auf jeden Fall die wesentlich interessantere Tätigkeit als blöd in der Schule herumsitzen, aus meiner damaligen Warte.
Und da hat er dann irgendwann einmal auch begonnen, der Herr Thomas Spitzer eine Rolle zu spielen in dieser Jugendzeit.
Wir haben uns kennengelernt, ich war 15, er war 14, das ist genau die Zeit gewesen, wo man dann irgendwie nicht mehr, also ich bin nicht mehr in die Schule gegangen, der Thomas hat das Kunstgewerbe fertig gemacht. Das war aber offensichtlich auch ein bisschen interessanter als das Gymnasium für mich. Und hat aber dann auch nie mehr einen Beruf irgendwo nur berührt, der damit zu tun gehabt hätte. Stimmt nicht ganz, weil er ja die ganzen Cartoons zeichnet hat für seine eigene Arbeit. Und das hat schon auch mit dieser Ausbildung zu tun gehabt, dass du das wahrscheinlich besser konntest.
Vom Thomas gibt es den Ausdruck, die Bezeichnung über dich oder für dich, da hat dich einen Profi-Zyniker genannt.
Ich glaube, dass ich habe immer eine gute Beobachtungsgabe gehabt und habe versucht oder habe automatisch die Dinge immer beim Namen genannt und das hat der Thomas als Zynik wahrgenommen, was ich glaube, dass Zyniker was anderes ist. Ich glaube, dass Zyniker eine latentere Form ist, der ewig, wie soll man sagen, irgendwas an irgendeiner Sache finden oder so irgendwie. Also da haben wir ein bisschen aneinander vorbei gemeint.
Ja. Aber die Musik hat ja bei euch beiden auch gemeinsam relativ bald angefangen. Ne? Ihr habt ja dann gemeinsam in einer Band gespielt.
In dem Alter haben wir Mephisto gemacht, also 14, 15. Und Mephisto war ein Ausdruck des damaligen Rebellenverhaltens gegenüber allem, was autoritär, was erwachsen, was älter war als wir. Und dadurch, dass wir beide auch Talent gehabt haben, Musik zu machen, haben wir halt in die Richtung Musikband geschlagen und nicht Straßenrevolte oder so irgendwas.
Die Band hat es ja gegeben, auch die hat ja auf diesem legendären Open Air in Poppendorf gespielt, 1971.
Richtig, ja.
Ich habe von verschiedenen Seiten immer diese Geschichten über Poppendorf gehört, aber nie ist irgendjemand wirklich näher ins Detail gegangen. Ja? Poppendorf ist vielleicht der Name, ist Programm gewesen, ich weiß es nicht. Aber das war ja, wenn man so will, so das erste österreichische Woodstock.
Das war meines Wissens in der Steiermark überhaupt das erste Open-Air-Festival. Also ich hätte nicht gewusst, dass da vorher sowas gegeben hat. Und natürlich auch Vorbild von Woodstock ist überhaupt irgendwie auf die Idee gekommen, sowas zu machen. Und das war ein sehr, sehr klasse 2-3-Tage-Fest, wo Novaks Kapelle, damals eine berühmte Wiener, ich würde fast sagen Punk, obwohl es Punkmusik nicht gegeben hat, aber die waren Vorläufer der Punkmusik. Die sind dort fast verprügelt worden, weil sie in ihren Vollrausch gar nicht auftreten konnten. Und so. Also es war wild, es war ein herrliches, wildes Fest. Ja.
Da wurde dann, ich glaube nach Poppendorf hat sich ja Mephisto aufgelöst.
Naja, ich bin zu einer anderen Gruppe gegangen, zu Maschun, und die haben ohne Sänger dann nicht weitergemacht. Ne?
Aber Maschun, wo kommt der Name her?
Ist, glaube ich, irgendein Rauschmittel oder so. Also ich weiß es gar nicht, ich habe ihn nicht gefunden und nicht erfunden. Aber es war, glaube ich, ein Ausdruck für irgendwas wie ein Ausdruck Marihuana. Also ein Ausdruck, das irgendein Rauschmittel benennt, ich wusste allerdings nie welches.
Oder ja, vielleicht von Mushroom, wenn man schon...
Keine Ahnung, jedenfalls haben das meine Älteren, ich war ja der Jüngste von dieser Band, und meine älteren Kollegen haben das in die Welt gesetzt und die haben wahrscheinlich gewusst, wovon sie reden, ich weiß es nicht.
Aber du bist dann mit Mushroom nach Deutschland gegangen, gell? Die Nähe von Frankfurt.
Wir haben einen BASF-Tonbandwettbewerb gewonnen. Wir haben also drei Nummern aufgenommen und unser Bassist damals war sehr gut in solchen Dingen. Der hat mit der Revox-Tonanlage solche Aufnahmen gemacht, die wirklich sehr gut waren. Und damit haben wir einen Tonbandwettbewerb in Salzburg gewonnen. Und dann haben wir gesagt, jetzt werden wir berühmt und sind mit einem Transitfahrtbus, alle miteinander plus vier Verstärker, nach Deutschland gefahren. Haben uns dort in der Gegend von Frankfurt im Taunus eine alte Schule gemietet, haben uns beim Kellerbetonieren zerstritten und niemals aufgetreten in Deutschland. Ich bin aber 6 Jahre in Deutschland geblieben dann.
Ja, das habe ich gelesen. Das hat dich auch durch unterschiedlichste Berufe geführt, die zu deinem Lebensunterhalt beigetragen haben. Ja. Unter anderem warst du, und da habe ich mich echt abgehört, als Polizist im Derrick zu sehen.
Zweimal, ja. Es hat in München so eine Statistenbörse gegeben. Da bist du am Abend hingegangen, da sind die Leute von der Bavaria durch und haben gesagt, der. Und ich war immer Polizist. Ich frage mich nicht, warum. Wahrscheinlich, weil ich damals schon so einen Schnauzbart hatte.
Hast du das jemals wieder gesehen im Fernsehen? Irgendwie auf solchen?
Kurz danach sind die ja gesendet worden. Und die habe ich dann natürlich gesehen, aber zu der Zeit hat es weder die Möglichkeit gegeben, dass man sowas aufzeichnet. Und wir haben dann viel, viel später mal versucht, an die Dinger zu kommen, aber das gelingt nicht, weil das entweder gar nicht mehr existiert, teilweise das Zeug. Es war damals nicht so üblich, dass es war nicht alles auf einer Festplatte. Mhm. Das war damals alles auf Filmrollen und die sind teilweise nicht mehr existent.
Ja, aber Derek war ja absoluter Straßenfeger. Ja. Ja. Haben Menschen dich aufgrund dieser kleinen Rolle erkannt? Also gerade Steirer oder was? Ja, das ist das Stempel.
Nein, ich habe in München gelebt und ich habe in München naturgemäß nicht so einen großen Freundeskreis gehabt. Die wenigen haben das ja gewusst. Und das ist eine kurze Rolle, das glaubt nicht, dass die da wer kennt. Ne?
Aber du hast auch Spielzeug verkauft?
Ja, verkauft nicht, sondern ich war in einem Spielzeuglager im Lager beschäftigt.
Ah, du hast die Kisten mit den
Puppen. Und eingeordnet und ja, was weiß ich. Und mit diesen Etikettiermaschinen.
Du hast auch in einer Wäscherei gearbeitet. So richtig aus dreckiger Wäsche saubere gemacht, oder?
Nein, ich habe in der Wäscherei die Vorhänge, die diese Wäscherei für die Amtsgebäude von München gereinigt hat, die habe ich zugestellt und aufgehängt in den Amtsgebäuden. Also in der Wäscherei selber habe ich nichts zu tun gehabt. Ich bin mit deren VW-Bus vollgeladen mit Vorhängen in die Gerichtsgebäude von München gefahren in Schwabing und habe dort die Vorhänge aufgehängt und wieder abgeholt.
Hohe Räume?
Hohe Räume, Kaffee von den Sekretärinnen, super. Und die Vorhänge sind immer kürzer geworden pro Wäsche.
Ja, und was hat das so Auswirkungen gehabt?
Nein, dass wir dann die Jobs nicht mehr gekriegt haben.
Aber früher durfte man ja in den Amtsgebäuden noch rauchen. Das heißt, die waren ja wahrscheinlich, du hast das Gelb angeholt.
Ja, natürlich, ja. Ja,
spannend.
Naja,
schon, ich meine, gegen heute, ja. Ich meine, das ist schon ein Zeitgeist-Spiegel, der sich da tut.
Ja, die Vorarbeiterin dort in der Wäscherei hat zum Chef von der Wäscherei gesagt, der Steinbecker ist ja ein schöner Mo, der könnte ja auch einmal in der Woche mit dem Anzug schauen, ob wir nicht neue Aufträge kriegen. Das habe ich dann erfolglos betrieben, ein paar Wochen, und dann bin ich wieder zurück, reumütig zum Aufhängen der Vorhänge.
Aber es hat dazu beigetragen, dass du dein Leben finanzieren konntest und die Musik.
Ich habe genug verdient. Das war erstaunlich, dass man damals als 19-Jähriger, 20-Jähriger in Deutschland mit all diesen Jobs 3.000 Mark verdient hat. Also das war wirklich
sehr gut. War ja später schon nicht wenig.
Aha. Nein.
Weil wir reden von Mitte der 70er Jahre.
Ja, ja. Das war eine gute Geschichte. Allerdings die Wäschereigeschichte, so war natürlich eine nicht so hoch bezahlte, aber am Frankfurter Flughafen war ich zum Beispiel bei so einer Arbeitsverleihfirma, das war eine der ersten, die es gegeben hat in dem Sinn, heute gibt es das ja oft. Und da hat man so im Schnitt wirklich 3.000 bis 4.000 Mark gekriegt. Hast natürlich auch Nachtdienst machen müssen am Flughafen und so weiter.
Ja, es gibt Schlimmeres.
Vor allem in einem gewissen Alter ist dir das urwurscht.
Ja. Vor allem der Frankfurter Flughafen ist immer was los.
Ja, das war immer. Ich habe den Eric Clapton habe ich dort gesehen, einsteigen ins Gate, also am Gate stehen und so. Das war spannend. Ja.
Aber Mitte der 70er Jahre gab es ja schon frühe Kontakte mit deinen späteren Kollegen, Schiefkowitz und Dimischl.
75 haben wir so ein Testkonzert einmal gemacht mit Günther und Schiffi. Und dann, das haben wir einfach wissen wollen, wie das. Ich habe vorher mit dem Schiffkowitz zu zweit ein paar so kleine Konzerte gemacht. Songs in Englisch und in Deutsch. Und dann haben wir gesagt, wir probieren es mit einer dritten Stimme. Und das war der Günther Dimischl. Und dann haben wir 75 im Minoritensaal in Graz quasi so ein Vorläuferkonzert gemacht. Ohne größere Pläne. Also dann ist nichts passiert. 3 Jahre später haben wir es dann entschlossen, die Bands machen.
Ja, aber was habt ihr da gespielt? Englische Titel wahrscheinlich?
Englische und deutsche. Je nachdem, was irgendwer der Herz hat.
Ja. Aber der Stony Becker, der ist dann später erst entstanden. Ne?
Der Stony Becker war 78. Ja. Der war eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo sich ASDS formiert hat. Und das war, der Stony Becker war die Erfindung von einem Polygramm- oder Polydor-Chef, der. Ich bin übrigens 42 Jahre bei der gleichen Plattenfirma, das finde ich auch erwähnenswert.
42 Jahre?
Ja.
Achso, naja, aber.
Ja, ich meine, der Areola-Ausflug von mir aus, keine Ahnung.
Nehmen wir als Situationselastik.
Exakt, ja. Aber Stoney Baker war eben 78 und das sind 42 Jahre jetzt. Nicht so, so ja, glaube ich, muss man das sagen. Ja. Und das war die Erfindung von einem Franzosen, der kurzfristig Chef war bei der Politur, der Monsieur Dominique Meunier, Dauphin, der Kassel. Vergisst man
war
nicht.
War eine Automarke, gell? Ein ja, Automodeller.
Genau, von Renault. Und der hat zu mir gesagt, für diesen Single-Vertrag für Stoney Baker, du kannst nicht heißen Steinbegehr, du musst heißen International, das ist Steinbegehr ist Stoney Baker. Also mir war das so unangenehm. Ich bin dann mit dem Auto nach Graz und habe mir gedacht, wie erkläre ich das meinem Freund, dass ich jetzt das Tony Baker bin. Ich habe damals gelernt, man muss nur warten, dann schwimmt alles vorbei, weil die Singles Tony Baker hat, ich glaube 100 haben es presst, 50 sind in die Schweiz gegangen und 50 sind bei uns irgendwie verschwunden. Ich bin nicht sicher, ob da je eine verkauft wurde.
Hast du eine?
Ich habe eine, ja. Ja, ich war jetzt Haus und im Internet zahlst du 400-500 Euro.
Ja, sag ich ja, pass gut drauf. Ja. Ja. Aber du warst ja da in den 70er Jahren, Mitte der 70er Jahre, ja auch im Grazer Schauspielhaus schon sehr aktiv.
Naja, ich bin zurückgekommen von Deutschland, weil mit 25 habe ich gewusst, ich muss das Zoppen, das dauernde Zoppen wird nicht mein Lebensinhalt sein. Und außerdem wollte ich Musik machen. Ich habe in diesen Jahren in Deutschland mit Musik nichts am Hut gehabt. Ein Schauspieler bin ich deswegen, weil ich mir gedacht habe, wo beginnst du mit 25 irgendwas Ernsthaftes zu machen? Und da habe ich mir gedacht, zu Hause. Und bin nach Graz und dort hat mein Freund den Job vermittelt, das war einmal so als Start. Und dort wiederum hat der Regisseur gesagt, bist du nicht der von Mephisto? Und ich sage, ja. Und dann sagt er, ich hätte drei Kinderstücke oder Jugendstücke, wo ich die Musik brauche. Willst du das schreiben? Also das, da war ich dann gleich dabei und seitdem habe ich eigentlich mit Musik zu tun und von Musik leben können.
SDS hat sich ja auch dann Ende, also Mitte, Ende der 70er Jahre das zweite Mal entwickelt.
Ja.
Und ihr seid aber dann quasi auch kommunal zur ERV übergetreten. Ja, der Schiffi und du und der Dimischl als Tontechniker.
Ja, wir haben bei der ERV mitgearbeitet. Das war irgendwie so, ich sage immer, das war so die Grazer Familie, die Antwort auf die Danzer-Ambros-Geschichte in Wien. Was irgendwie logisch ist, weil Graz ist die zweitgrößte Stadt und dann muss irgendwie nach dem Vorbild der Großstadt irgendwann einmal sowas kommen. Ich glaube, dass das der Grund war, dass sie das entwickelt hat.
Dein langjähriger Manager, Karl Scheibmeier, hat mir erzählt, es gab ja eine Uraufnahme von Irgendwann bleib ich mal dort. Ne?
Ja.
Die ist ja irgendwie einige Jahre zuvor entstanden in einem steirischen Studio. Ne?
Genau genommen ja, in einem burgenländischen Studio in Oberschützen.
Ja. Ja.
Wir haben 6 Jahre mehr oder weniger von der Hand im Mund gelebt mit SDS. Also von 78 bis 83 oder so. Und dann haben wir gesagt, ich glaube es war 83 im Herbst, wir finanzieren uns selber auf Eigenregie ein Single. Und das haben wir im Burgenland gemacht und die ist im Radio gerannt. Auf und Obe. Und die hat der Karl Scheibmeier gehört und hat begonnen, uns zu suchen.
Aber er hat mir erzählt, dass der erste akustische Kontakt zu diesem Lied, ja, die beiden, ja, Karl und seine Frau Heidi, sind in der Kugel gesessen beim Frühstück. Das ist im Radio gelaufen und der Karl sagt, wer ist denn das? Die huchen weiter und dann sagt er, das ist der Ambros, ach Scheiße, der hat schon einen Manager.
Ja, ich kenne die Geschichte.
Ja, aber ich finde es insofern witzig, weil man manchmal bei gewissen Intonationen, ja, mhm, wenn du singst, ja, du ganz nah beim Wolfgang bist.
Ja, wir haben eine gewisse Ähnlichkeit, ja, bei gewissen Stellen, ja, so richtig. Ja.
Sag, mit SDS, das war da, also die ERV waren dann schon die 80er Jahre, ja, wo sie war es,
ja,
Anfang der 80er Jahre.
82 bin ich weggegangen von, ja, der ERV, ja.
Vor dir war der Wilfried.
Der Wilfried war vor mir, den, ja, habe ich abgelöst. Der gute Wilfried hat damals zu mir gesagt, ich hoffe, du kannst das auch so ähnlich wie ich. Aber es ist dann auch sehr gut geworden.
Aber dann war dann dieses Beatles-Cover, dann, da kommt die Sun,
ja,
war die erste offizielle bei einer Plattenfirma.
SD-Single, da hat es auch noch geheißen, Steinbecker, Dimmischl und Schiffkreuz. Ja. Hat es das Kürzel SDS, glaube ich, noch nicht gegeben. Und das ist ein Radiohit gewesen, kann man ruhig sagen. Das ist wahnsinnig oft im Radio gespielt worden, aber dem Grafen damals bei der Areola war das zu wenig.
Stefan von Friedberg war das.
Genau, okay. Und der hat dann gesagt, na, da wird nichts aus denen. Und der Erich Grafenbacher, sein Atlatus dort.
Leider schon verstorben.
Ich weiß, ja, dass der Erich verstorben ist. Der hat ihm dann, nachdem wir bei Amadeo Fürstenfeuer gehabt haben und irgendwann bleibe ich dann dort und so weiter, täglich beim Vorbeigehen die Charts auf den Tisch gelegt, so aufgeschlagen, dass der Friedberg lesen konnte, dass SDS auf Platz 1 ist. Das war dem Grafenbacher eine Genugtuung.
Ja, das tut auch weh. Ja. Wenn man als Plattenmensch, ja. Ja, wie auch immer. Es
am Rande, die haben wir den umgekehrten Irrtum mit der Steffi gehabt, mit der Werger. Ne? Mhm. Weil wir haben anfangs Single bei Areola gehabt und die Steffi wiederum bei der Amadeo oder der deutschen
Polygramm-Gruppe.
Ja. Polygramm-Gruppe. Und die zwei sind dann ausgetauscht worden, die zwei Titel. Deswegen sage ich, ich bin seit bei der gleichen Plattenfirma auch, weil dieser Titel, da kommt es an, wanderte dann zur Polygramm-Gruppe und Steffi, ich weiß nicht mehr, was es war, ist zu Areola gegangen.
Aber bei Da kommt die Sonne, glaube ich, war es das erste Mal, dass der Dialekt in euren Liedern komplett da war. Ne?
Ja,
also, vorher war das immer so eine Gratwanderung.
Nein, der Dialekt war immer da, aber wir haben ein halb englisches und halb Dialektprogramm gehabt. Und dann haben wir auch gewusst, man muss sich irgendwann entscheiden, weil das ist keine klare Linie. So.
Da kommt die Sonne, da kommt die Sonne, ich freue mich, das ist Gas. Da kommt die Sonne, da kommt die Sonne, ich freue mich, das ist Gas.
Aber vor allem ist dann ja Fürstenfeld auch gekommen, ja. Und da gibt es ja auch diese Geschichte, dass ihr gar nicht das Ding als Single haben wolltet.
Ja, vor allem, ich meine, die Plattenfirma hat das ausgewählt, wir haben das nicht gesehen, wir haben das als Scherznummer am Rande der LP gesehen. Und was wir nicht haben wollten, war die Verkürzung, weil du hast damals für ein Single nur so und so viel Zeit verwenden dürfen.
3 Minuten irgendwas.
Dadurch musste das geschnitten werden und das war dem Schiffkreuz ein Dorn im Auge und den haben wir dann mühsam überredet. Und so geht's manchmal, nicht? Und das ist dann quasi der Türöffner für die gesamte Karriere geworden.
Der Schiefkowitz hat erzählt, ich habe ja ganz am Anfang über dieses Lied in Zürich auf der Straße geredet, das der Schiffi 2011 auf seinem Album hatte. Der Schiffi hat einmal gesagt, dass er eigentlich sein Gitarrespiel in Zürich auf der Straße der eigentliche Auslöser für Fürstenfeld war, weil er in Wien nie auf der Kärntner Straße gespielt hat. Angeblich.
I don't know.
Also zumindest können wir das jetzt so hängen lassen wie ein Bild an der Wand. Ja. Aber die Geschichte von SDS kennen wir, das ist ja durch die Decke gegangen, mehrfach auch hier in dieser Halle ja zelebriert, ausverkauft. Aber der Schritt für dich, den Gerd Steinbecker solo für Projekte rauszulösen, der ist in dir gereift. Warum?
Naja, ich habe ja immer schon während der SDS-Zeit Solo-Alben gemacht. Aber es wäre unsinnig gewesen, die aufzuführen, wenn die Gruppe so berühmt ist und du sowieso auf Tournee mit der Gruppe bist. Und wie dann der Günther seine SDS-Mitgliedschaft zurückgelegt hat, der Dimmischl, habe ich mir gedacht, ich möchte das auch mal wissen. Und das war dann schon mein 5. Studioalbum im Laufe der letzten 20 Jahre. Das entstanden ist, habe noch ein Album gemacht und habe mir gedacht, jetzt möchte ich das einmal ausprobieren live. und habe mir war mir klar, dass das ein Wagnis ist und dass ich mich da, weil wenn du aus einer sehr berühmten Gruppe kommst, kann dir das leicht am Kopf fallen. Ne? Ich meine, mir war immer klar, dass ich natürlich weniger Leute haben werde, das ist ja nicht der Punkt gewesen. Aber es kann da ja, das kann ja nach hinten losgehen, dass die Leute sagen, na, wärst du bei deiner Gruppe, hast du es damit beendet. Ne? Das war Gott sei Dank nicht so und somit bin ich sehr zufrieden und froh mit dem jetzigen Ergebnis.
Aber du hast quasi diese Dreistimmigkeit verlassen. Ne? Auch mit den Songs ein bisschen.
Ne? Ja, das ist aber okay. Ja. Ich meine, du schreibst Songs, die sind ja nicht im Plan geschrieben worden, unbedingt dreistimmig gesungen zu werden. Sondern die Songs entstehen ja als Songs. Wie die jetzt interpretiert werden oder wie die aufgeführt werden, das ergibt sich ja dann durch deine Formation, mit wem du das zusammen erarbeiten kannst oder mit wem du das aufführst oder auf die Bühne bringst. Das ist ja jeweils abhängig, es ändert am Song grundsätzlich nichts. Wobei ich natürlich versucht habe, in der Solo-Live-Geschichte die Songs, die ich für SDS geschrieben habe, so umzusetzen, dass sie auch ein Gesicht haben ohne die Dreistimmigkeit, was, glaube ich, auch ganz gut gelungen ist. Ich habe jetzt einen Presseartikel gehabt, also in der Presse, wo der geschrieben hat, SDS-Songs und Solo-Songs auf solige Weise vorgetragen. Ne? Das ist ja ein schönes Kompliment.
Wobei, ich meine, da gebe ich da schon recht, dass dir das auch SDS, wie du in der Gruppe SDS einen Titel performt hast, wie den Großvater oder so, ja? Das warst schon du.
Ja, das war ja jeder von uns. Ja. Also das ist ja auch ein Markenzeichen von SDS gewesen. Wir waren nie und haben das auch nie versucht zu sein, eine eingeschweißte Truppe. Wir waren eigentlich immer drei Einzelpersönlichkeiten, die zusammen gearbeitet haben, die zusammen gespielt haben. Das macht das auch leichter, wenn du dann alleine, was ja der Schiffi macht. Der Schiffi geht auch mit dem Markus Schirmer auf Tournee und spielt seine Songs. Die hat er natürlich teilweise auch bei SDS gespielt und das ist äußerst interessant. Das hat mir irrsinnig gut gefallen, mit dem klassischen Pianisten zusammen ein Fürstenfeld zu hören. Das ist ganz was anderes, aber das ist ja, das macht ja das Ganze lebendig.
Liebe Austropop-Casterinnen und Austropop-Caster, Andi Zaratnik steht beim Ausgang der Wiener Stadthalle Halle F. Ich stehe beim Ausgang, weil wir waren da gerade drinnen. Nettes Gespräch mit dem Gerd Steinbecker. Wirklich sehr erfrischend, aber wie üblich zu lang. Aber nichts ist so lang, wenn es wirklich leibend ist und wenn es sich gut anhört. Was heißt das für uns? Wir machen zwei Teile draus. Ich verabschiede mich hiermit aus dem ersten Teil. Wir hören uns wieder beim zweiten Teil. Bussi, Baba, bis bald.
Ich bin die feine Mischung, Special Band, solche wie mich, was wie man denkt. Ich bin die wilde Sorte, aber braune Blei. Ich bin aus Österreich.